Heute wollen wir uns mit Augustinus aus Hippo beschäftigen, den nordafrikanischen Christen. Vielleicht ist er den meisten bekannt als Autor des Satzes: Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Der volle Text ist auf Lateinisch: Quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Denn du hast uns zu dir hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es zur Ruhe kommt in dir. Ja, wer war dieser Augustinus? Ich möchte in zwei Teilen über ihn sprechen und der erste Teil trägt den Titel Vom Lebemann zum Lehrer der Kirche. Wie kommt es, dass dieser nordafrikanische Philosoph, dieser Rhetor, dieser Redner, dieser Sucher und Denker schließlich seine Ruhe im christlichen Glauben und im Gott der Bibel fand? Wie ist es dazu gekommen, dass er bis heute als Kirchenvater gilt und sogar als einer der vier im Westen anerkannten Lehrer der Kirche? Wie kommt es dann auch dazu, dass im Mittelalter eine ganze Reihe verschiedener Ordensgruppen sich nach seiner geistlichen Regel orientierten und dann als Augustiner zusammengefasst wurden? Der wohl bekannteste unter ihnen, Bruder Martin aus dem Augustinerkloster in Erfurt, ist ja schließlich mit der Bibel in der Hand und auch mit Augustinus im Denken und im Herzen gegen Papst und Kaiser aufgestanden und hat eine Reformation ausgelöst. Also Augustinus hat viele Auswirkungen bis in unsere Zeit hinein. Diese weltgeschichtliche Bedeutung ist dem Augustinus nicht wirklich in die Wiege gelegt worden. Er wurde geboren am 13. November 354 im nordafrikanischen Tagaste, das ist das heutige Tunesien. Vielleicht können wir einen Augenblick innehalten und sagen, okay, 354, da war das Konzil von Nicea gerade mal 29 Jahre vorher gewesen. Es war eine Zeit, in der das Christentum immer mehr sich ausbreitete, aber längst noch nicht die größte Bevölkerungsgruppe war im Römischen Reich, sondern es war eine Zeit des Umbruchs. Und das ist vielleicht so das Erste, was man sich bei Augustinus merken kann, dass die Unruhe seines Herzens, da komme ich dann besonders im zweiten Teil dazu, sich auch reflektierte, eine Widerspiegelung fand in der Unruhe der damaligen Zeit. Augustinus' Mutter war Christin, sie hieß Monika. Sein Vater jedoch war noch ganz im traditionellen, althergebrachten Römertum verankert. Und entsprechend unterschiedlich waren ihre Hoffnungen für ihren Sohn. Monika betete von Anfang an intensiv dafür, dass er Christ würde. Und es wird uns hinterher berichtet, dass sie das oft unter Tränen tat. Und gerade in den Zeiten, wo Augustinus ganz andere Wege gegangen ist, hat Monika unglaublich viel gelitten und unglaublich viel gebetet und geweint, weil sie so ein großes Potenzial in ihrem Sohn wohl sah. Natürlich wollte sie auch, dass er Christ wird und damit das Leben in Christus hat und damit auch das ewige Leben. Sein Vater wiederum hatte ganz andere Vorstellungen. Er wollte gerne, dass Augustinus mit seinen brillanten Gaben, die schon als Kind bei ihm deutlich wurden, sein scharfer Verstand, sein Verständnis von abstrakten Vorgängen, seine gute rhetorische Begabung, dass er das für den Staatsdienst einsetzen sollte. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass der Vater dann darauf drängte, dass Augustinus die klassische Laufbahn ging. Und da war es vor allen Dingen die Ausbildung als Rhetor, als öffentlicher Redner. Das war eine Art Mischung aus Anwalt, aus Poet, aus Darsteller, aus Politiker. Das war alles sozusagen in dieser rhetorischen Ausbildung drin, dass man auftreten konnte, dass man die Mängel bewegen konnte, dass man in Gerichten die Meinung des Richters oder des Gremiums, das zu richten hatte, auf seine Seite zog. Also all das war in dieser rhetorischen Ausbildung drin, dass man sich mit den klassischen Schriften befasste, dass man die vor allen Dingen im Westteil des Reiches die lateinischen Schriften kannte, Vergil, Sallust, Cato, Cicero und wie sie alle heißen. und dass man sozusagen eine umfassende klassische Bildung bekam, um dann wirklich einzusteigen und auch in höhere Ämter aufsteigen zu können. Das war die Vision des Vaters. Der Vater ist dann erst viel später auch getauft worden, kurz vor seinem Tod im Jahr 372. Also Augustinus von der christlichen Mutter umbetet, vom traditionell heidnischen römischen Vater gepusht, wurde in eine klassische Ausbildung hineingegeben. Diese klassische Bildung hatte auch einen starken grammatischen Anteil. Und ich sage jetzt mal als Sprachwissenschaftler, Grammatik ist ja auch eine Denklehre. Also wenn ich grammatisch unterscheiden kann zwischen Indikativ und Konjunktiv, vielleicht auch noch ein Optativ dabei habe, was das ist, muss vielleicht der eine oder die andere mal nachschauen. Wenn ich zwischen Futur und Futur 2 unterscheiden kann und zwischen Vergangenheit und Vorvergangenheit, dann lerne ich, mein Denken zu ordnen. Und Grammatik ist deswegen auch sozusagen eine Art Vorschule für die Philosophie. Und so hatte man in der damaligen Zeit sehr viel Wert auf Grammatik gelegt. So wurden zum Beispiel die Werke Vergils Vers für Vers analysiert, grammatisch und dann auch von der Bedeutung her. Es wurden die großen lateinischen Rhetoriker detailliert studiert, teilweise auswendig gelernt. Allen voran war das wohl Cicero oder Cicero. Das waren so entscheidende Denkschulen auch für den Augustinus und für seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Das war so sein großes Ziel, Cicero, und so zu werden, so reden zu können, so denken zu können, so schreiben zu können. Und er war dann Stück für Stück seinem Ziel näher gekommen, als der Vater starb. Damit musste er erst einmal sein Studium unterbrechen, weil die Finanzierung nicht mehr gesichert war. Aber ein vermögender Verwandter, Romanianus, hat dann die Patenschaft für Augustinus übernommen und hat ihm schließlich das Weiterstudium in der Großstadt Karthago ermöglicht. Augustinus beschreibt aber in seiner Lebensbeschreibung Confessionis, also Bekenntnisse, übrigens die erste richtige Autobiografie der Weltgeschichte, die wir überhaupt so kennen, beschreibt im Rückblick diese Jahre als Jahre voller Unruhe. Schon in seiner Heimatstadt war er Teil einer Jugendbande gewesen. Er durchstreifte nachts die Straßen mit seinen Kumpels zusammen, hat jede mögliche Vergnügung mitgenommen. Er ist dann auch mit 17 in eine Partnerschaft mit einer Frau eingestiegen. Wir wissen leider ihren Namen nicht. Es war keine Ehe, das war ein Konkubinat, also ein gemeinsames Leben. Aus der Beziehung dieser beiden entsprang dann der einzige Sohn, den Augustinus hatte, mit dem Namen Adeodatus, der von Gott gegebene. Jetzt ist noch nicht klar, welcher Gott da gemeint ist, aber ist ja schon mal ein verheißungsvoller Name. Insgesamt war Augustinus in dieser Zeit auf Suche nach Sinn. Die Versuche seiner Mutter, die immer anhielten, ihn zum Christen zu machen, stießen in Leere, denn er, Augustinus, fand zu viel Anstößiges in der Bibel. Seine klassische Schulung legte ihm nahe, den Sinn des Lebens eher bei der Philosophie zu suchen als in einem einfachen Glauben an einen jüdischen Heiland. Und so kam dann eine Zeit, wo er sich dem Manichäismus zugewandt hat. Jetzt ist der heute uns fast nur noch als Name bekannt, war damals einmal eine starke geistige und geistliche Strömung. Es war eine Art Mischform aus Religion und Philosophie. Man könnte sagen, eine dualistische Religionsphilosophie. Und die hatte einige Elemente des griechischen Platonismus aufgenommen. Sie hatte einige Elemente des Christentums aufgenommen. Sicher auch einige Elemente aus dem Orient, vielleicht sogar bis von Indien her. Und hat unter Mani, so heißt wohl der Gründer, so etwas entwickelt, was besonders auf Männer attraktiv wirkte. Es war wohl auch gnostisch beeinflusst und war wohl gleichzeitig auch etwas kirchenähnlich organisiert, also als feste Gruppen, was nicht sonst bei den Philosophien so üblich war, also wie eine Art religiöse Bewegung, vielleicht inspiriert von der christlichen Gemeinde. Und da stieg jetzt Augustinus ein. Es war ein Weltbild, wo die ewige Spannung zwischen Gut und Böse leitend war, aber auf Dauer hat das auch den Augustinus nicht befriedigt, weil ihm da viel zu viel spekulativ war. Und er merkte, dieser ewige Kampf zwischen Gut und Böse, der sozusagen zum Prinzip erhoben ist, das kann seine wirklichen Fragen nach dem Sinn des Daseins nicht befriedigend beantworten. Und gleichzeitig zu dieser geistigen Suche war bei ihm, so können wir spüren, eine Unzufriedenheit mit sich selbst, mit seinem eigenen Leben. Er hatte also hohe philosophische Vorstellungen, Gedanken. Er hing dem Manichäismus an, aber er merkte, dass er in seinem eigenen Leben nicht wirklich zurechtkam. Und dass er gerade in dem ethischen Bereich, in dem Bereich der Beziehungen, der Sexualität, also weit davon entfernt war, sich so zu verhalten, wie er es eigentlich für richtig fand. Also er fand keine bleibende Kraft, auch gerade im Manichäismus, zum Führen eines wahrhaft guten Lebens. Er hatte dann einen Anstoß von Cicero in seinem berühmten Werk Hortensius. Das ist so eine Art philosophische Wegleitung, die sozusagen darauf zielt, einen Menschen immer weiter in die Philosophie einzuführen. Und Cicero legte Wert darauf, dass Philosophie eben nicht nur eine Sache des klaren Denkens ist, sondern dass es auch zu einem tugendhaften Leben führen sollte. Diese Philosophie, dass sie sozusagen nicht nur etwas Theoretisches bleibt, sondern bis in die Ethik ganz praktisch hinein ist. Und das war die Spannung. Das wollte Augustinus eigentlich, aber er fand in sich selbst nicht die Kraft dazu. Und das hat er immer schmerzhafter erkannt. Diesen Kontrast zwischen Fleisch und Geist, so können wir es vielleicht auch mit Anlehnung an die Ausdrücke von Paulus benutzen. Sarx und Pneuma, Fleisch und Geist. Äußerlich ging es aber ganz gut. Er hat sein Studium in Karthago abgeschlossen und jetzt hat er als Rhetoriklehrer wiederum seinen Lebensunterhalt verdient. So machte man das damals. Man hatte ein Studium und dann hat man sich quasi seine eigene kleine Akademie gegründet. Man hat seine eigene Gruppe von Lernenden, von Schülern, von Fans um sich gesammelt und die haben dann auch einen bestimmten Beitrag bezahlt, einen bestimmten Obolus und so konnte man, je nachdem wie attraktiv und wie populär man war, relativ viel Geld oder manchmal auch eben relativ wenig Geld verdienen. Jedenfalls 383 kam Augustinus nach Rom. Er konnte als Rhetoriklehrer Schüler und eine bewundernde weitere Zuhörerschaft für sich gewinnen. Er litt jedoch immer mehr zwischen der Diskrepanz zwischen seinen geschliffenen Gedanken und seiner sprachlichen Fähigkeit auf der einen Seite und seiner inneren Unruhe und seinen ungeordneten Leidenschaften auf der anderen Seite. Und er war auch enttäuscht, dass manche seiner Schüler nicht ihren Obolus bezahlten. Das kommt noch dazu. Da hat er den Römern irgendwie, war er da nicht mehr sehr hold, weil er sagte, die sind hier alles so windige Burschen, die wollen was von mir lernen und hintergeben sie keinen ihren Beitrag nicht. Schon im folgenden Jahr ist er dann nach Mailand gerufen worden. Und das war damals wichtiger als Rom. Dort residierte Kaiser Valentinianus II. Und es war sozusagen das Zentrum der Macht, das Zentrum des Römischen Reiches. Und als bekannter und beachteter Rhetor sollte er jetzt Lobreden auf den Kaiser und auf andere hohe Staatsbeamte verfassen und auch vortragen. So ein Amt, ja, vielleicht so eine Art poetischer Pressesprecher oder Lobsprecher, wie auch immer man das vielleicht vergleichen mag zur heutigen Zeit. Nun war er endlich im Zentrum der Macht angekommen aus der nordafrikanischen Provinz, im Zentrum des Reiches. Er war von Erfolg gekrönt, er hatte Zugang zu den höchsten Kreisen, zum Kaiser und dennoch war seine geistige Suche noch nicht zu Ende. Jetzt suchte er im Neuplatonismus nach Antworten. Also wir kennen Platon und wir wissen, es gab dann in der damaligen Zeit eine Wiederaufwärmung des Platonismus unter bestimmten neuen Aspekten, teilweise auch von der Gnosis mit beeinflusst. Und er näherte sich aber in dieser Zeit Stück für Stück auch geistig dem christlichen Glauben an. Die Hauptrolle spielte dort der Bischof von Mailand, Ambrosius. Und Ambrosius war wie Augustinus ein gewaltiger intellektueller Geist. Und Ambrosius hatte ebenfalls eine große rhetorische Begabung und er konnte das Christentum den christlichen Glauben so in Worte fassen und in seinen Predigten so auch für die intellektuelle Elite plausibel machen, dass er eine große, große Ausstrahlung hatte, die dann auch auf Augustinus sich auswirkte. Der christliche Glaube war zur Staatsreligion kurz vorher erklärt worden, 380. Das heißt aber nicht, dass alle römischen Bürger Christen waren oder dass sie es sein mussten, sondern es war jetzt nur das Kaiserhaus und die Regierenden haben jetzt primär den christlichen Gott, also Jesus Christus, verehrt und das war jetzt die geförderte Religion. Also ganz anders als noch 100 Jahre vorher, wo ja schlimmste Verfolgungen wüteten im ganzen Römischen Reich. Doch auch damit war noch nicht langfristig ausgemacht, dass das Kaisertum oder der Staat als solcher langfristig christlich bleiben würde. Das war noch im Umbruch und es hätte auch nochmal anders werden können und nochmal das Pendel zurückschwingen können zum Traditionellen. Das war noch im Fluss. Wir merken das auch bei dem sogenannten abtrünnigen Kaiser Julian Apostata. In dieser Umbruchszeit jedoch nähert sich jetzt Augustinus immer mehr auch geistig dem christlichen Glauben an. Ambrosius, wie gesagt, hat eine Rolle gespielt und so hat sich Augustinus zuerst einmal unter dessen Predigten gesetzt, nicht mit dem Ziel, Christ zu werden, sondern mit dem Ziel von Ambrosius, weitere Kniffe in der Kunst der Rhetorik zu lernen. Also wie kann ich die Massen durch meine Rhetorik bewegen? Doch, und das war zu erwarten, nach und nach erreichte auch der Inhalt der Predigten sein Denken und sein Herz. Und da war ganz wichtig, und das mögen wir heute vielleicht auch etwas kritisch sehen, aber es war für ihn die Brücke, die sogenannte allegorische Auslegung, die auch vom Neuplatonismus beeinflusst war, eine wichtige Rolle. Die hat Ambrosius angewandt und der Augustinus bekam dadurch einen neuen Zugang zur Bibel. In der Reformation ist ja wieder der Sensus Literalis, also der Wortsinn, stark gemacht worden. Und es gibt ja diese verschiedenen Sensus, die verschiedenen Bedeutungsebenen, die einfach die wörtliche Bedeutung, Jesus ging nach Kapernaum und dann heißt das, er ging nach Kapernaum, also wörtliche Auslegung. Aber in einer allegorischen Auslegung hat man dann versucht, die äußeren Ereignisse, zum Beispiel des Lebens Jesu, aber überhaupt der Heiligen Schrift, zu deuten. Und das kann natürlich absolute Blüten schlagen. Ich erinnere mich selbst mal eine kleine Anekdote aus dem eigenen Leben. Ich war in Khartoum in einer Kirche und wir sind dann abends, weil es erst abends erträglicher wurde, dass langsam wurde es temperaturmäßig unter 40 Grad, saß man draußen im Garten und der Pastor hat dann, es war ein reformierter Pastor, eine Bibelarbeit gehalten, so um 10 Uhr abends. Also der Pastor legte damals dann im Garten sitzend die Bibel aus, und zwar in diesem Fall das Hohelied der Liebe, und sagte, er will auch noch das ganze Buch sozusagen dann erklären an diesem Abend. Es war so ja kurz nach 10 und wir waren im dritten Kapitel, glaube ich, und er brauchte etwa 20 Minuten über einen einzigen Vers. Und ich dachte, oh Mann, das kann noch lange werden. Jedenfalls, der Vers war, er führte mich hinunter ins Tal. Und dann hat er das genutzt als ein Beispiel für die stille Zeit. Also man kommt zur Ruhe, man geht irgendwo ins Tal, da ist es ruhig, da kann man sich hinsetzen, da kann man beten, da kann man Bibel lesen. So, das ist eine allegorische Auslegung. Vielleicht auch sehr extrem. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Ambrosius es gemacht hat, aber jedenfalls für Augustinus war es der Schlüssel. Er war diese Auslegungsweise gewohnt, schon von den anderen Dingen, den klassischen Schriftstellern, die er ja auch studiert hatte. Man muss es aber zur Ehrenrettung von Augustinus sagen, und ich denke, das hat er auch von Ambrosius gelernt, dass er nie den Sensus Literalis, den Wortsinn, aus dem Auge verloren hat, neben dem allegorischen Sinn. Also, aber für ihn war das damals der Schlüssel, die ihn vorbereitete auf eine Lebenswende. 586, also nochmal 2 Jahre später, erlebte Augustinus offenbar sehr aufgewühlt eine Art körperlich seelischen Zusammenbruch. Also diese beiden auseinanderstrebenden Linien, sein großer Intellektuell, seine Bildung, sein philosophisches Arbeiten, sein Schreiben, sein rhetorisches Sein, seine Lobreden auf den Kaiser der einen Seite und dann sein ungeordnetes Inneres, seine Leidenschaften, sein Leben, was er nicht in den Griff kriegte, das klaffte so auseinander, dass er einen Zusammenbruch erlebte. Und in diesem Zustand hat er sich auf ein Landgut in der Nähe von Mailand zurückgezogen, das ihm zur Verfügung gestellt wurde. Sein Freund ist mitgekommen, er hatte einen guten Freund, der ihn begleitete. Und er beschreibt jetzt die folgende Szene in seinem Buch Confessiones, Bekenntnisse, wahrscheinlich auch etwas stilisiert, aber dennoch ist da ganz viel von seinem echten Erleben und seinem Herzblut drin. Er ist zusammen mit seinem Freund Posidius dorthin gegangen und der hat das dann später auch beschrieben. Also Augustinus war sich klar, dass sein bisheriger Weg zu einer inneren Zerrissenheit geführt hat. Zwischen Wesen und Tun, zwischen Erkennen des Guten auf der einen Seite und Umsetzung auf der anderen Seite. Und das stellt er alles dar. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich jetzt hier einen Tee habe. Meine Stimme kämpft ja immer wieder und jetzt haben wir mal kurz geschnitten. Und wie gesagt, damit auch sich keiner wundern muss. Wir sind bei Augustinus, wir sind jetzt im Landhaus in Mailand, im Garten mit ihm zusammen und er beschreibt das. Zunächst beschreibt er seinen bisherigen Weg, seine innere Zerrissenheit zwischen Wissen und Tun, zwischen Erkennen des Guten und Umsetzung des Guten ausführlich. Und das alles übrigens, wie sein ganzes Buch Confessiones, Bekenntnisse, in der Form eines Gebetes. Jetzt schreibt er: In diesem gewaltigen Aufbruch meines Inneren, den ich aus aller Kraft mit meiner Seele in der Kammer meines Herzens hervorgerufen hatte, gehe ich verstörten Gesichtes und Sinnes zu Alypius und rufe: Wohin lassen wir es kommen? Ungelehrte stehen auf und reißen das Himmelreich an sich. Und siehe da, wir mit unserer Gelehrsamkeit, wir wälzen uns in Fleisch und Blut herum. Solcherlei sprach ich, und ich weiß nicht, was alles in meiner Aufregung, riss ich mich schließlich von ihm los, während er wie angedonnert mich anstarrte und schwieg. Das war nicht meine gewohnte Sprache. Mehr als die Worte, die ich ausstieß, verrieten Stirne, Wangen, Augen, Gesichtsfarbe und Ton meine Stimme, meine Gemütsverfassung. Ein Gärtchen stieß an unsere Wohnung. Dorthin hatte mich der Aufruhr in meiner Brust fortgerissen. Dort konnte niemand den heißen Streit hindern, den ich mit mir begonnen hatte. Bis er den Ausgang nehme, den du, und gemeint ist Gott, wusstest, ich aber nicht. Allein mich hatte ein heilsamer Wahnsinn erfasst und ich erstarb zum Leben. Ich wusste, wie viel Böses an mir war, nicht aber welchen Wert ich binnen kurzem erhalten sollte. Confessiones 8. 8. Ausführlich beschreibt Augustinus also den inneren Kampf, der hier zu seinem Höhepunkt kommt. Den Kampf nicht nur zwischen Gut und Böse, zwischen Fleisch und Geist, sondern auch zwischen Geist und Geist. Nämlich dem bösen Wollen des Geistes und dem guten Wollen des Geistes. So verlief in meinem Herzen der Kampf, den ich einzig und allein gegen mich kämpfte. Bekenntnisse 8, Vers 11. Ich habe dazwischendurch einiges immer wieder ausgelassen, nur damit man es weiß. In diesem Augenblick hat er eine Begegnung mit der Bibel. Sicher nicht die erste in seinem Leben, aber eine, die sein Leben jetzt verändern sollte, wo die Bibel mit einer elementaren Wucht in seine Situation hineinspricht. Und er versteht das als göttliches Eingreifen im Nachhinein. Zitat: Als ich so in tiefschürfender Betrachtung mein ganzes Elend aus seinem geheimen Grunde hervorzog und vor die Augen meines Geistes stellte, da erhob sich ein gewaltiger Sturm, der einen ungeheuren Tränenregen mit sich führte. Jetzt ein bisschen weiter schreibt er: Und siehe, ich hörte da aus dem benachbarten Hause die Stimme eines Knaben oder eines Mädchen in singendem Ton sagen und öfters wiederholen: Nimm und lies, nimm und lies. Lateinisch ist das tolle, legge, tolle, legge. Zugleich veränderte sich mein Gesichtsausdruck. Da hemmte ich den Strom meiner Tränen und ich stand auf. Ich konnte mir doch keine andere Erklärung geben, als dass da eine göttliche Stimme mir befahl, die Schrift zu öffnen, also zu nehmen und zu lesen, sage ich jetzt, und das erste Kapitel, auf das ich gestoßen bin, zu lesen. So kehrte ich eiligst auf den Platz zurück, wo Alypius saß, denn dort hatte ich die Briefe des Apostels, gemeint ist Paulus, liegen lassen. Ich griff nach ihnen, öffnete sie und las für mich das Kapitel, auf das zuerst meine Augen fielen. Und jetzt das Schriftzitat, was Augustinus da gelesen hat. Da schreibt er aus dem Römerbrief, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid, sondern zielt den Herrn Christus an und pfleget nicht des Fleisches in seinen Lüsten. Ich wollte nicht weiterlesen, es war auch nicht nötig, denn bei dem Schluss dieses Satzes strömte das Licht der Gewissheit in mein Herz hinein und alle Zweifel der Finsternis verschwanden. Bekenntnisse 8,12. Also Augustinus wählt anhand eines Wortes aus dem Römerbrief, eines Satzes des Apostels Paulus zum Christen, und zwar eines Satzes, wo es um das praktische Leben geht, dass es nicht um Essen und Trinken geht, dass man nicht sich vollsaufen und vollfressen sollte, dass man nicht in Unzucht leben soll, dass man auch nicht Zank und Neid, Arroganz, Hochmut und all das, Bitterkeit regieren lassen soll, sondern Christus anziehen und dass man sein Fleisch nicht pflegen soll mit seinen Lüsten. Also dass man nicht dem alten Menschen Nahrung geben soll in sich selbst. Die Wende, die Augustinus jetzt erfuhr, war radikal. Er ließ sich taufen von Ambrosius in der Osternacht. Er weihte sein Leben von nun an der christlichen Sache. Und er hat dann auch diesen Ruf der Nachfolge Christi, wie viele Leute in seiner Zeit, als einen Ruf zum Verzicht auf die Ehe verstanden. Zusammen mit seinem Freund Alypius und seinem Sohn Adeodatus, der mit ihm da war, gründete er eine geistliche Männergemeinschaft, die sich dem Studium der Bibel, dem Gebet und insgesamt dem geistlichen Leben widmete. Es entsteht also um Augustinus, um seinen Freund Alypius, um den Adeodatus und andere, die dann dazu kamen, eine Art geistliche Männergruppe. Man kann das sich jetzt noch nicht so mit einem Habitus wie Mönche vorstellen, sondern es sind einfach Männer, die sich geistlich zusammenschließen. Sie wollen miteinander Jesus Christus nachfolgen. Bald ist diese Gemeinschaft dann auch umgezogen, weg von Mailand in die Heimatstadt von Augustinus, nämlich Tagaste in Nordafrika. Und jetzt merken wir aber, dass die Berufung des Augustinus, also das, was er in sich trug, was Gott auch für ihn vorbereitet hatte, weiter reichte als nur in einer kleinen Männerrunde ein gottgeweihtes Leben zu führen. In der Lebensbeschreibung von Posidius, der auch zu dieser engen Gemeinschaft sehr bald gehörte, erfahren wir, wie der Lebensweg von Augustinus weiterging. Wie er schließlich zum Bischof berufen wurde, wie auch seine geistliche Männergemeinschaft, die immer weiter gewachsen war, zu einer Quelle der kirchlichen Erneuerung für die ganze Region wurde, wie Augustinus sich dann in den theologischen Stürmen der Zeit verhielt und wie er schließlich angesichts des drohenden Untergangs des ewigen Roms, Roma Aeterna, den Blick auf die bleibende Stadt Gottes richtete und wie er durch all das einen Grundstein für das gesamte sogenannte christliche Abendland legte. Alles schauen wir uns dann in einem zweiten Teil an. Augustinus vom Lebemann zum Lehrer der Kirche, so der Titel dieses ersten Teils. Zum Schluss, was können wir von Augustinus lernen? Ich habe hier einige Punkte rausgesucht und vielleicht kann man darüber nachdenken. Erstens, der Weg zum Glauben muss den ganzen Menschen umfassen. Denken und fühlen und wollen sind gleichermaßen gefragt. Oberflächliche Bekehrungen können nicht die Kraft entfalten, die von einer gründlichen Hinwendung zu Jesus Christus, zu seinem Wort und zu seiner Gemeinde ausgeht. Wir erleben bei Augustinus eine gründliche Bekehrung, die sich über Jahre hinzieht und dann kulminiert dort in Mailand und die dann zu einem ganz konsequenten neuen Leben führt. Daraus folgend, zweitens, unser Glaube soll unser ganzes Leben prägen. Christus ist eben nicht nur eine intellektuelle Annahme von bestimmten Lehrsätzen, die ich dann bejahe, ich glaube und glaube das eben, sondern sie drückt sich aus, um mit Römer 1, Vers 5 zu sprechen, im Gehorsam des Glaubens. Deshalb müssen in christlicher Nachfolge Glaube und Handeln eine Einheit bilden und nur so wächst bleibende Frucht aus unserem Leben.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glauben und Wissenschaft. Vielen Dank!